Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Ja, beginnen wir heute mit einem echten Tiefpunkt aus dem kirchlichen Paralleluniversum. Bei den sogenannten Pop-up-Segnungen wurde die Ehe für alle sehr wörtlich genommen.
Ja, währenddessen macht New York Bekanntschaft mit seinem neuen Bürgermeister. Ein Mann, der Frauen so großartig findet, dass er gleich ein ganzes Regierungsteam ausschließlich aus ihnen zusammenstellt, inklusive Quote 100%.
Bei der Düsseldorfer Polizei hat sich ein Mann zur Frau erklärt, ganz so, wie es ja das Selbstbestimmungsgesetz vorsieht. Das finden aber nicht alle ganz so gut.
Nee, und Komikerin Caroline Kebekus hat ein Buch geschrieben über ihr Muttersein. Natürlich ein Thema für uns.
Und wir sprechen über ein überaus geschmackloses Thema oder einen geschmacklosen Trend, nämlich Schmuck aus, in Anführungszeichen, überzähligen Embryonen. Kein dystopischer Roman, sondern Realität aus der Petrischale.
Apropos Labor, in der Medizin setzt sich ganz langsam die Erkenntnis durch, Männer und Frauen sind tatsächlich unterschiedlich, zum Beispiel wenn es ums Herz geht. Wer hätte das gedacht?
Ja, wir sortieren das alles für Sie heute in dieser folgenden Stunde ein. Los geht's!
Ja, wir hatten es ja schon angesprochen in der Anmoderation, die evangelische Kirche in Form von Pfarrerin Lena Müller hat 4 Männer zu einem Ehepaar getraut. Wo? Klar, in Berlin-Kreuzberg. Dabei ist Polygamie, also die Vielehe, in Deutschland ja eigentlich verboten, aber was sollte Gott dagegen haben, hat die Pfarrerin Müller ihre Trauung verteidigt. Sie bezeichnet sich als Feministin und Pfarrerin. Merke, die moderne Feministin, die ist halt so tolerant, so feinfühlig, die sieht auch, wenn 4 Männer sich lieben.
Ja, meinst du, das waren alles Männer?
Siehst du, das ist ja die gute Frage. Wenn man sie ihr stellen würde, hätte sie natürlich da keine adäquate Antwort drauf. Sie hat auf ihrem Instagram-Profil das Regenbogensymbol natürlich. Sie ist Landesjugendpfarrerin der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Und als ihre Schwerpunkte nennt sie Inklusion und intersektionalen Feminismus, Queerfreundlichkeit und, du kannst es dir denken, Antirassismus. Das Ganze fand statt auf einem Pop-up Hochzeitsfestival.
Was bedeutet das denn?
Na ja.
Das habe ich mich ja sofort gefragt, Pop-up-Segnung. Was ist das überhaupt?
Also ich kenne das von den Pop-up-Stores, Pop-up-Geschäfte.
Ich kenne so Pop-up-Zelte, weißt du? Die kannst du so hinschmeißen und dann geht's von alleine auf. Die hat die 4 da auf den Platz geschmissen und dann waren sie gesegnet.
Genau, es gibt ein Bild, wo sie da stehen in einer gartenähnlichen Struktur. Ich nehme an, dem Pfarreigarten. Und die 4 Männer, 2 von ihnen kamen aus Lettland, einer aus Thailand. Und beim 4. war sie sich selbst gar nicht mehr sicher. Sie glaubt, dass er Spanier war.
Also, kommt der überhaupt her? Der ist vom Himmel gefallen.
Was ist denn das? Also, der war Spanier, zumindest glaubt sie das. Und untereinander haben sie, klar, Englisch gesprochen. Die 4 haben sich im Urlaub kennengelernt. Ja, was für eine Ehre, sagt sie, dass diese 4 so vertrauensvoll um Segen baten. Und ich will an der Stelle ganz klar sein, mit zunehmender Islamisierung, glaube ich, wird es der evangelischen Kirche in Deutschland schwerfallen, sich gegen die Vielehe auszusprechen, wenn sie gleichzeitig eben solche homosexuellen Orgienstrukturen segnet. Und naja, also Feminismus, also für mich ist das ein interessanter Punkt, dass du dich als Feministin begreifst und also ich glaube, so viel Liebe, wie sie da zu spüren zu haben scheint, hätte sie wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob sie das jemals in einer Mann-Frau-Beziehung gespürt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist Mann und Frau, das ist für viele dann schon Nazi, aber Mann plus Mann plus Mann plus Mann, das ist dann Liebe, aktuell in der evangelischen Kirche.
Naja, und dann, du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, die Vielehe, die ja durch bestimmte Zuwanderer in unser Land auch hier mit importiert wird. Und es ist ja auch gar keine Zukunftsvision, sondern es sind ja schon ausreichend Gruppen da, die das genauso leben. Also wo das auch bekannt wurde, dass da noch eine Frau und noch eine Frau nachgezogen kamen. Und dann waren die eigentlich verheiratet und dann muss man es ja irgendwie anerkennen. Und die 2017 davor gewarnt haben, dass die Ehe für Anführungszeichen alle dann auch von einigen genauso ausgelegt wird, nämlich als eine Ehe für alle, egal wie, also hier vier Leute oder eben auch ein Mann und vier Frauen, für jedes Problemchen eben eine, dass sowas dann natürlich im Nachgang nachrutschen wird.
Ja, welches Argument will man denn nehmen dagegen?
Man hat keins dann mehr dagegen.
Es gibt ja kein Argument mehr. Warum sollen sich vier Männer lieben dürfen, aber nicht ein Mann und drei Frauen?
Ja, absolut.
Klar, man beschwichtigt, sagt, ja, die sind ja nicht wirklich sozusagen standes, also das geht eigentlich nicht, also vor dem Gesetz sind sie nicht verheiratet, weil sie sind nicht standesamtlich verheiratet. Aber es ist doch klar, das hätte jetzt Lena Müller die Befugnis oder wofür wird sie sich einsetzen? Da klar wird sie sich für die Legalisierung
von... Ja, aber gerade sagen, es klingt eher bedauernd, ja, ne, dass das ja noch gar keine richtige Ehe ist, also weder im kirchlichen Sinne noch im zivilrechtlichen Sinne, also da schon gleich gar nicht, weil die kirchliche Ehe in Deutschland ja zumindest setzt voraus, dass man eben standesamtlich getraut wurde vorab, dann sonst ist die gar nicht gültig. Also es ist natürlich erstmal nur ein Symbol, was sie da macht. Aber wie gesagt, es schwingt großes Bedauern mit, dass die ja gar nicht so wirklich verheiratet sind.
Ja, ich bin auf ihr Instagram-Profil und das war auch ein Blick in den Abgrund. Wir hatten es auch schon angesprochen, Söders Vergleich von einer Frau ohne Unterleib mit Deutschland ohne Auto- und Chemieindustrie. Und sie schreibt... Ich kriegte buchstäblich Würgereiz, als ich das las. Wie kann ein hoher Vertreter einer demokratischen Partei, die sich als christlich bezeichnet, eine derart frauenverachtende Aussage treffen? Der Wert einer Frau wird für Söder offenbar nur über ihre Fickbarkeit, schreibt sie mit dem I als Sternchen, und ihre Gebärfähigkeit definiert. Dass ein Politiker in Söders Position hingegen von einem Mann ohne Unterleib oder gar einem Mann ohne Penis spräche, wäre undenkbar. Frauen derart herabzuwürdigen scheint aber okay zu sein. Übertroffen wird der Sexismus dieses Satzes höchstens noch durch seinen Ableismus, also ein Diskriminieren von behinderten Menschen. Ein Schlag ins Gesicht für Frauen mit kaputtem Unterleib, für Frauen mit Gebärmutterhals- und Eierstockkrebs, Querschnittslähmungen, ungewollter Kinderlosigkeit, Endometriose und auch für Betroffene sexualisierter Gewalt für Frauen wie mich.
Meine Güte, drunter macht sie es nicht, wa?
Nein. In Söders Augen erscheinen wir wertlos, zerstört wird die deutsche Wirtschaft ohne das heilige Auto. Und dann dieser Hashtag-Wahn, weißt du? Hashtag Markus Söder, Hashtag CSU, Hashtag was Pfarrerinnen so machen, Hashtag evangelisch, Hashtag Endometriose, Hashtag Endoschwester. Da kommen wir feministisch glauben, Feminismus feministisch, Frauenrecht. Also...
Du, apropos Hashtag, was Pfarrerinnen so machen, in dem Bild-Zeitungsartikel über diese Segnungsgeschichte ist ja auch ein echt interessantes Bild von ihr drin. Da steht sie da, lächelt oder grinst dämlich in die Kamera und das ist aber gar nicht das Schlimmste auf dem Bild. Das Schlimmste ist, sie trägt einen Krokodilschal.
Stimmt.
Das ist wahrscheinlich dann das nächste Projekt. Also wenn dann Sven Schulze kommt und sein Krokodil heiraten will. So, das macht sie dann auch.
Du, weißt du, Kerstin, man lacht, aber das ist ja auch so ein bisschen die Strategie der Linken. Sie brechen ein Tabu, weil was war jetzt die Reaktion der evangelischen Kirchenoberen darauf? Ja, nicht diese Segnung von vier Männern war das Problem, nein. Das Problem waren jetzt wieder die bösen Rechten und die schreckliche Hetze, der Lena Müller ausgesetzt sei. Man bricht ein Tabu, man verkauft es als Liebe. Und dann deklariert man alle als Hasser, die diese völlige Undenkbarkeit kritisieren. Was bis vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre. Es ist konstant dieser Tabubruch, diese Grenzverschiebung. Und es geht ja jede Woche so. Hätten wir letzte Woche eigentlich mit vier Männern gerechnet, die hier in Berlin gesegnet werden?
In Kreuzberg wohlgemerkt, in Kreuzberg.
Wir hätten es uns eigentlich denken können, aber es hört nicht auf. Ja, es hört einfach nicht auf.
Siehst du, da fällt mir bloß gerade ein, dass ich darauf auch aufmerksam gemacht worden bin. Nämlich letztes Wochenende war ich ja bei dieser bösen Buchmesse in Halle und cool. Da kamen auch viele nette Menschen zu mir, die dann irgendwann entweder feststellten oder es schon wussten, dass wir ja gemeinsam diese schöne Sendung hier haben. Und ich habe mal versucht, so ein bisschen Kritik auch rauszukitzeln, damit ich weiß, was wir besser machen können, aber da kam nichts, Julian. Nee, und eine jedenfalls hat auch gemeint, ob ich denn davon schon gehört hätte, dass es da jetzt in Berlin vier Männer gäbe, die in einer, was auch immer, Gemeinschaft jetzt versegnet sind und aus voller Liebe gemeinsam jetzt in diesen evangelischen Bund der Ehe eingetreten sind. Aber ich fand schon das Aufregendste fast in Halle, muss ich sagen, war ja die Frauenpower, die man da erleben konnte.
Ach, das ist ein spannendes Thema.
Ja, Frauenpower bei der Buchmesse. Du warst ja leider nicht da.
Ich war leider nicht da.
Weil du dich liebevoll um deine Familie kümmerst.
So, das, richtig.
Na. manche denken jetzt vielleicht an Susanne Dagen. Nee, die meine ich gar nicht. Ich meine diese Fotografin, die mit voller Power gegen Roland Tichil vorgegangen ist.
Ach so.
Das hast du aber mitgekriegt. Ne?
Das habe ich natürlich mitbekommen. Und ich fand es beeindruckend. Tichy, das war 3 Tage vor seinem 70. Geburtstag. Er ist diese Woche 70 geworden und ja, in dem Alter nochmal den Mut zu besitzen, sich da diesen Terroristen, die es zumindest in den Augen der Amerikaner sind, dieser Fotografen, die oft mit Teleobjektiv dann die Leute fotografieren, die ganz normalen Bürger, die diese Veranstaltung besuchen, um sie dann auf Feindeslisten zu setzen, um sie zu brandmarken im Internet, sich denen entgegenzustellen, da ganz ohne Furcht. Ich war da schwer beeindruckt, fand ich absolut großartig.
Ist ein ziemlich cooles Video, was da durch die sozialen Medien geistert von ihm. Also er ist halt einfach zurückgeschlagen und hat von all diesen Fotografen, davon gab es echt eine ganze Menge. Also da waren bestimmt 5, 6 so eine Teleobjektivtypen und eben auch eine Frau dabei und haben den Leuten ins Gesicht fotografiert, haben die Nummernschilder fotografiert. Und er ist dann mit seinem Handy durch die Gegend gelaufen und hat die zurückfotografiert. Jetzt, heute wird zurückfotografiert. Genau, das hat er gemacht. Und das fand die eine nicht ganz so lustig und hat ihn dann zurückgeschubst. Man sieht es nicht ganz so richtig, aber es gibt eine gewisse Handgreiflichkeit gegen den fast 70-Jährigen, du sagtest es. Auch da schwallte es mir entgegen, was für Absurditäten so durch die Gegend rennen. Und das vor allem immer, wenn ich sage, ich wohne in Berlin. Nein, in Berlin, wie können Sie das nur machen? Wie halten Sie das aus? Also man muss nicht gesegnet werden. Man muss nicht 4 Männer heiraten oder als 4 Frauen gesegnet werden. Man kann in Berlin auch ganz normal wohnen.
Ja.
Würde ich meinen.
Nee, wir dürfen Berlin noch nicht aufgeben. Ja? Das ist immerhin unsere Hauptstadt.
Ja, apropos Hauptstadt. Eine der wichtigsten Städte in Amerika hat einen neuen Bürgermeister.
Eben, Welthauptstadt kannst du es eigentlich nennen.
Welthauptstadt.
Oder? New York ist die Hauptstadt der Welt. Das ist der strahlendste Punkt sozusagen.
Ja, für manche zumindest. Auf jeden Fall, New York hat einen neuen Bürgermeister, den Soran Mamdani. Interessant ist, dass ich eine Wähler Zusammenfassung gesehen habe auf einem Bildchen. Also wer hat den denn gewählt? Wie alt waren die? Und für uns besonders interessant, welches Geschlecht hatten die? Und will ich die Zuhörer gar nicht länger auf die Folter spannen. 81% der Frauen unter 30 haben Mamdani gewählt.
Boah, das ist krass.
Also da ist er besonders beliebt. Genau. Also er ist insbesondere bei den Frauen sowieso beliebt, aber bei den jungen Frauen ist er insbesondere sehr, sehr beliebt gewesen. Er ist ja auch noch relativ jung. Ja, also dieser junge Kerl hat es jetzt geschafft, hat sich gegen den republikanischen Kandidaten durchgesetzt und ist jetzt Bürgermeister von New York, und geholfen haben ihm die Frauen dabei. Und die deutsche Presse jubelt natürlich, die deutschen linken Politiker jubeln, finden das alle ganz großartig. So ein strahlender junger Held, der wird jetzt New York aufräumen. Jetzt geht's richtig los. Er hat ja versprochen, alle dürfen umsonst Bus fahren, alle dürfen umsonst ihre Kinder in irgendwelche Anstalten stecken. Jetzt wird aufgeräumt. Wohnungen sollen ohne Ende gebaut werden. Man kennt es ja aus Berlin, klappt immer wunderbar, wenn man sowas verspricht und kein Geld hat, weil New York ist wenig überraschend jetzt nicht wahnsinnig reich. Also die Staatskasse, die das verteilen könnte, diesen kostenlosen Bus. Aber die jungen Damen wollen gerne Bus fahren und deswegen haben die den jetzt gewählt. Witzig ist halt nur, wenn dann hier der Mamdani auch als so ein Vertreter der Arbeiterklasse noch verkauft wird. Also ich hatte das nur irgendwo gelesen, die Linken-Chefin Ines Schwertner, die meinte, ja, dem ist es gelungen, die Probleme der arbeitenden Bevölkerung und die Kritik am politischen Establishment zu zeigen. Und der ist ja eine echte Alternative für uns Menschen. Und wenn dann rauskommt, also nicht nur die jungen Frauen haben den gewählt, sondern den haben insbesondere Leute mit guten Einkommen gewählt.
Studierte, die ganzen Akademiker auch, gell?
Genau, die Akademiker haben den gewählt. Unter Weißen liegt er vorn, Asiaten liegt er ganz vorn. Mhm. Aber bei Schwarzen zum Beispiel nicht. Bei denen aus den ärmeren Vierteln von New York lag der andere Kandidat vorne. Also von daher, Stimme des Volkes oder irgendwie Arbeiterklasse ist eigentlich nicht. Man kann es eigentlich zusammenfassen in, da jubelt die weiße Oberschicht, dass der gewonnen hat.
Ja, und sie jubelt nicht nur über diesen jungen linken sozialistischen Migranten, sondern auch über diesen Muslimen.
Ja.
London hat einen muslimischen Bürgermeister, New York hat einen muslimischen Bürgermeister, jetzt erstmalig. Und Berlin, muss man an der Stelle sagen, droht das gleiche Schicksal. Auch hier gibt es perspektivisch die Möglichkeit, wenn die CDU weiter schwächelt und die Linke derart stark ist, dann gibt es für CDU und SPD da keine Mehrheit mehr. Und dann wird die Linke eine Koalition in Berlin anführen, wahrscheinlich mit dem muslimischen Kandidaten aus Neukölln, der aktuell im Bundestag, ja, der im Bundestag sitzt, auch ein Sozialist oder ein Linksextremist. Das ist eine Entwicklung, die kannst du, das kommt dazu. Das kannst du eigentlich nur noch interpretieren als dieser Selbsthass, als eine Selbstzerfleischung, wo du gerade davon sprichst, dass vor allem Frauen, warum vor allem Frauen, warum vor allem die Gebildeten?
Ja, warum vor allem Frauen?
Warum?
Gute Frage.
Ja, sie haben den Bezug offensichtlich zur Realität verloren. Vielleicht kann man den einfachen Spruch bringen, denen geht's einfach noch zu gut. Dass sie diese Lügen glauben, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie auch einfach so naiv, auf diesen ewigen Populismus reinzufallen mit den billigen Wohnungen etc.
Ja, genau. Also tatsächlich, ne, man hat ja bei Frauen schon eher diesen Hang dazu, dass sie für Gerechtigkeit sind und dafür, dass es allen gut geht, dass jeder mitgedacht wird. Und wenn dann halt einer erzählt, ja, ich mach das hier für alle bezahlbar. Ne? Wir drucken das Geld ja einfach so, es fällt mir aus dem einfach raus. Dann glauben die, dass der Arthur Abramowitsch hat in der letzten Sonntagsrunde, fand ich auch eine interessante Deutung des Ganzen gegeben, also warum Frauen ihn jetzt gewählt haben, hat das eingeleitet mit einem Zitat von Nicolás Gómez Dávila, der wohl sinngemäß meinte, Frauen folgen keiner politischen Idee, sondern allenfalls dem sozialen Druck einer politischen Idee. Und meinte dann, dass Frauen halt stärker als Männer dazu zu tendieren, für denjenigen abzustimmen, der eh schon eine Mehrheit hätte.
Mm.
Und das sei eben biologisch begründet, weil Frauen die Sicherheit wählen. Also die Frauen wählen so, dass sozusagen keine Unerwartbarkeiten sind, dass quasi alles bleibt, wie es war. Also es war seine Deutung, dass sie einen sogenannten Safe Space wählen würden und dass deswegen unter Oppositionellen eher Männer zu finden sind und bei den Unterstützern der Regierung eher Frauen zu finden sind.
Das wird ja auch damit konform gehen, dass auch die Grünen anfänglich eine Männerbewegung war. Auch unter der Wählerschaft waren es nicht die Frauen, die die Grünen anfänglich unterstützt haben. Das war auch
die ganzen Pedos da noch drin waren.
Anscheinend, ja. Ja. Mhm. Er ist übrigens geboren, habe ich gerade gesehen, in Uganda.
Der kommt aus Afrika, genau. Der vereint nämlich sehr, sehr viele erste Male. Also er ist jetzt irgendwie der Jüngste und ist der Erste vom afrikanischen Kontinent. Und da waren ganz viele so eine Besonderheiten bei ihm, weil der kommt ja aus einem sehr interessanten Elternhaus auch, hat ja alle möglichen Wurzeln da bei sich. Der kommt im Übrigen auch aus einer etablierten, wohlhabenden Familie. Die Mutter irgendwie Regisseurin. Der Vater auch irgendwas ganz Wichtiges, ich glaube Universitätsprofessor oder so. Also das ist hier nicht der Mann des Volkes, der spricht, sondern der kommt auch aus einer totalen Elite. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Frauen, die den Mamdani wählen, / links wählen, beziehungsweise ist halt die Frage, wählen Frauen tendenziell eher linker, so wie man das in Deutschland jetzt auch gerade sieht, ne? Also während gerade die jungen Männer eher zur AfD tendieren, die ja dann nach der Logik, die wir vorher hatten, demnächst, wenn sie dann Mehrheitspartei ist, dann von Frauen mehrheitlich gewählt werden würde. Oder ob die Frauen halt doch eher linken Ideen zuneigen und deswegen eher links wählen, wofür eben sprechen würde, dass Frauen eher Frauen wählen, wäre ja so eine Erklärung vielleicht. Also dass in linkeren Parteien mehr Frauen sind und mehr weibliche Kandidaten und dann Frauen eher das eigene Geschlecht wählen. Widerspricht aber wiederum ein bisschen, ich hatte mir das nochmal angeguckt, dass zum Beispiel Trump auch bei den Jungfrauen zulegen konnte im Vergleich zu den letzten zwei Wahlen. Aber als er gegen Biden angetreten ist, haben schon mehr Frauen ihn gewählt und jetzt gegen Harris waren es eben nochmal mehr Frauen. Und ich hatte dann auch überlegt.
Aber nur im Vergleich zu seinem vorigen Wahlergebnis, nicht im Vergleich zu Harris. Ne?
Genau. So kann man es vielleicht sagen. Er kann immer mehr junge Frauen auch für sich vereinnahmen oder überzeugen davon, dass es besser ist. Oder Frauen wählen vielleicht doch gar nicht so gerne Frauen. Also zumal, wenn die ihnen nicht so sympathisch sind oder wenn die ein Konkurrenzmodell vielleicht für sie darstellen. Das überlegte ich mir.
Ich glaube es auch nicht, dass Frauen per se Frauen wählen.
Wobei, meinst du, Männer wählen eher Männer?
Glaube ich auch mal nicht unbedingt, aber ich kann sie das nicht wirklich aufdröseln.
Ja, ich kann ja mal unsere Zuhörer fragen, was glauben Sie denn, warum Frauen so wählen und Männer so wählen? Warum mehr Frauen, zumindest in Deutschland, die Linkspartei wählen und junge Männer eher der AfD zugeneigt sind? Was ist da los bei den Geschlechtern? Oder kann man das gar nicht so stark sehen? Ist das nur ein kurzer Trend, der wieder abflaut und irgendwann? Weil tatsächlich, wenn man so mal zurückguckt, ne, wie Wahlentscheidungen gefällt wurden, war das früher viel, viel stärker vom Milieu abhängig, in dem man aufgewachsen ist. Also in einem christlichen Haushalt hast du halt eher die CDU-CSU gewählt, weil das eben die christliche Partei war. Die Arbeiter haben tatsächlich die SPD gewählt, Unternehmer haben eben die FDP gewählt. Und seitdem aber alle ja in so einer linken Soße verfangen sind und man ja sowieso das C bei der CDU nicht mehr spürt, bei der SPD keine wirklichen Interessenvertretung für die Arbeiter mehr vorhanden sind, sondern auch der ganze Woke-Kram gemacht wird, ist dieses Milieu, aus dem du kommst, gar nicht mehr so wahlentscheidend, zumal für die jungen Leute, die sich sowieso viel weniger stark irgendeinem, naja, so einem Milieu zugehörig fühlen oder sich darüber definieren. Heutzutage wird, also ja, Gott sei Dank rückläufig, aber bis so die letzten 10 Jahre wurde sich ja vor allem über das eigene Geschlecht definiert oder über eins der 4000 und weniger darüber, welche Religion du halt hast. Also wie treffen Sie vielleicht Ihre Wahlentscheidung? Schreckt Sie als Frau eine Kandidatin ab? Schreckt Sie als Mann einen Kandidat ab? Oder umgekehrt, würden Sie auf Attraktivität setzen? Weil das wäre ja vielleicht auch noch eine ganz einfache Erklärung. Mamdani hat gewonnen, weil er einfach gut aussieht und die jungen Frauen ihn alle hübsch finden.
Ich meine, das gehört zum Charisma wahrscheinlich auch einfach dazu. Sein Aussehen und seine Strahlkraft. Ich weiß, dass er das ganz stark betont, dass jetzt erstmalig ein Migrant Bürgermeister wurde und dass die Migranten ihn gewählt haben und das ist alles wunderbar. Aber wir hatten es ja eingangs schon besprochen, jetzt hat er ausschließlich Frauen. War das in einem Übergangskabinett?
So eine Übergangsregierung, oder? Ja, oder Kabinett, genau.
Ach Mensch, das heißt dann demnächst werden es weniger Frauen. Also, da muss er dann Frauen absägen, oder was?
Genau, bewährt euch mal. Vielleicht ist das auch der neue Sexismus. Ja. Der stellt die ganzen Frauen auf, interessanterweise auch alles Migrantinnen oder jedenfalls dem Aussehen nach. Keine Weißen, sind alle irgendwie asiatisch, afroamerikanisch, so indisch.
Ja.
Und das lässt er die erstmal machen. Und dann, wenn es nie klappt, kann er sagen, na, muss ich doch wieder Männer nehmen. Mhm. Als würde er keinen der Männer, die er noch in der Hinterhand wahrscheinlich hat, verbrennen wollen. Also werden die Frauen vorgeschickt. Macht mal. Ja, zeigt mal, was er könnt.
Aber es ist auch einfach so ideologisch. Also man stelle sich vor, jemand hätte bewusst nur Männer gewählt und das vor sich hergetragen, dann wird man ihm Frauenfeindlichkeit vorwerfen. Wahrscheinlich zu Recht. Und in dem Fall ist es halt okay. Der Mainstream klatscht Applaus.
Es ist nicht nur okay, es wird bejubelt. Genau. Großartig. Was für eine moderne,
was ein toller Mann.
Progressive Entscheidung. Ja, wie er sich zurücknehmen kann, dass er das jetzt diese Frauen machen lässt. Also ich sage dir, meine Prognose ist, der hat die davor geschickt. Weil er genau weiß, das geht eh schief.
Ach so. Naja, da gibt es ja von Habeck auch diese Bilder, wo er mit ausschließlich Frauen auf Geschäftsreise war oder sie mitgenommen hat auf eine Staatsreise.
Ja, es
und dann
sieht halt auch gut aus.
Die schönen Bilder macht. Klar.
Wobei, wenn Trump das macht, sich nur mit Frauen abbilden lässt, die allerdings auch einem gewissen Phänotyp entsprechen, da gibt es immer Ärger, wenn er das macht.
Ja.
Ja, also es gibt gute Nachrichten. Javier Milei hat schon angekündigt, wer von den New Yorkern die Nase voll nimmt, von dem ganzen Kommunismus hat, der kann gerne nach Argentinien kommen. Er hätte da noch Plätze frei.
Gibt es ein Asyl dort? Asyl für die New Yorker?
Bietet er an, genau.
Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Ein Polizist hat seinen männlichen Geschlechtseintrag ändern lassen. Und jetzt gibt es den Verdacht des Polizeipräsidiums. Die Zeitung schreiben natürlich sofort auch von einer sie wollte dadurch ihre Chancen auf eine Beförderung verbessern. Daraufhin hat jetzt das Präsidium Anzeige erstattet und der Anwalt der Polizistin spricht von queerfeindlicher Haltung des Polizeipräsidiums. Und jetzt geht's halt so weiter. Man wirft dem Mann vor, den Betriebsfrieden gestört zu haben, um, wie gesagt, von der behördlichen Frauenförderung zu profitieren. Das habe sie nur im Spaß gesagt, sagt ihr Anwalt Christoph Arnold. Da man nicht jeden Kollegen auf dem Flur in der Behörde das Innerste nach außen kehren will, hat sie darauf einen lockeren Spruch gemacht, der nicht ernst gemeint war. So die Begründung. Also man merkt, wir sind hier wirklich in Orwellschen sowieso, aber auch in das Leben des Brian. Man weiß gar nicht mehr, was ist ernst, was ist Satire, aber das ist tatsächlich passiert. Und jetzt wird geklagt Und die Polizeichefin, der man also jetzt Queerfeindlichkeit vorwirft, die bezeichnet die Vorwürfe als absurd. Und ganz ehrlich gesagt, spät rum war doch ein Kindergeburtstag gegen diese Zustände, denn diese, ich sag mal, Perversionen, die sind ja durchaus so ein Markenzeichen eines dekadenten Alleinherrschers, der irgendwann für das, was er sagt, gefeiert werden möchte, will für alles Recht bekommen, sonst lässt er seine Untertanen umbringen. Er weiß, dass es falsch ist, was er sagt, aber er möchte die Zustimmung, dass es was totale Macht danach ausmacht. Die totale Macht will, dass der Untertan der Lüge zustimmt. Das ist das, was das Selbstbestimmungsgesetz über uns alle ausgießt, sozusagen. Stimm der Lüge zu. Und wenn du das nicht tust, bekommst du eine Anzeige, wanderst in den Knast, bist ein Nazi, dann bist du der schlimmste Feind, den die Welt je gesehen hat, weil du nicht weißt, was zwischen deinen Beinen ist, beziehungsweise dass das, was da ist, eine Bedeutung hat, bist du gleichgesetzt mit den Tätern des größten industriellen Massenmords. Und ich sehe da ehrlich gesagt keinen wirklichen Ausweg. Solange dieses Gesetz existiert, wird es immer wieder diese Fälle geben. Es wurde jetzt auch vielfach davon gesprochen, dort nutzt jemand dieses Gesetz aus oder betrügt dieses Gesetz, aber man muss ja, wir hatten es ja an dieser Stelle schon öfters gesagt, das Gesetz kann nicht betrogen werden, es ist Betrug per se. Und solange diese Perversion Gesetzesform genießt, gibt es hier in meinen Augen keine Entwicklung zur Besseren. Ich glaube, es gibt auch aktuell gar keinen politischen Willen. Man müsste ja eigentlich sagen, jetzt, das wäre ja eigentlich was für die CDU vielleicht. Ja,
mal na, zu sagen, zumal sie angekündigt Schluss. Hatte, dass sie es zurücknehmen wollen und im ja. Koalitionsvertrag zumindest eine Überprüfung des Selbstbestimmungsgesetzes angekündigt hatte. Aber meines Wissens ist da bisher überhaupt nichts passiert. Die AfD hatte im September mal einen Antrag eingebracht in den Bundestag. Ja, und wie das immer bei Anträgen von der AfD ist, ist der natürlich einfach im Ausschuss gelandet und wird da erstmal versickern. Also von daher glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwas passiert oder dass ausgerechnet die CDU sich dieser Sache annimmt.
Ja, und die SPD hängt da einfach dran mit ihrem Herzen. Ne? Man müsste zu viel der ganzen Lügen zurücknehmen, weil es einfach an dieser Kernthematik so viel Irrsinn sich festmacht, in jeglicher Hinsicht. Man hält daran fest, die CDU schafft das wahrscheinlich nicht gegen die SPD, weil da zu viel Herzblut dran hängt. Wenn man das Herzblut nennen kann, wie man an solchen Lügen mit so einer Überzeugung hängen kann.
Ja, apropos Herzblut, was ja tatsächlich sich jetzt offensichtlich in manchen Bereichen zumindest langsam durchsetzt, ist, dass es doch Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Nämlich vor allen Dingen das Herz sei ganz unterschiedlich, das zwischen Mann und Frau. Also so viel zum Thema Herzblut. Das ist wahrscheinlich nicht nur zwischen SPD und CDU anders, da schlägt das Herz anders, sondern, und das ist jetzt nachgewiesen, zwischen Mann und Frau gibt es große Unterschiede. Und das hat man jetzt festgestellt wiederum, dass weniger Frauen als Männer reanimiert werden nach einem Herzinfarkt. Mhm. Also Unterschiede werden sozusagen dann erstmalig wieder neu festgestellt oder fängt man an, drüber nachzudenken oder ganze Frauenherzzentren zu gründen, wenn es der Frau dabei schlecht geht. Also wenn das jetzt herausgekommen wäre, dass Männer früher sterben durch Herzinfarkte oder weniger oft reanimiert werden, hätte es keine Sau interessiert, sage ich dir so, wie es ist, dann hätte man auch auf diesem Gebiet weiter daran festgehalten, es gibt keinerlei Unterschiede zwischen Mann und Frau. Alles, was du denkst, was da Unterschiede sind, bildest du dir ein. Denn die Frau wird nur gemacht, die ist nicht per se da. Darf man sich ja tatsächlich immer wieder anhören, dass nur wir die Mädchen heranziehen und wenn man alle lassen würde, wie sie wollen, dann würden da lauter gleiche Menschen, absolut gleiche Menschen dabei rauskommen. Und nur weil wir den Mädchen rosa Kostümchen anziehen und den Jungs blaue Hosen, werden aus den Jungs böse toxische Typen und aus den Mädchen arme kleine Opfer. Aber damit ist zumindest, was die Herzgesundheit angeht, jetzt Schluss, denn Frauen werden seltener reanimiert.
Also ich bin eigentlich der Meinung, Frauen haben gar kein Herz.
Ui, das war ein Tiefschlag.
Oder? Frauen also, sind eiskalt. Die haben gar kein Herz. Die brauchen gar kein Herzzentrum. Wofür soll die ein Herz?
Ja? Na ja, damit das wieder auftauen kann. Ihr habt das so klein gemacht. Ach stimmt, man kann auch das ja sich einreden. Natürlich kommt die Frau mit einem gleichen Herzen wie der Mann auf die Welt oder das Mädchen wie der Junge. Aber wir erziehen sie so, dass das immer kleiner wird und das verkümmert immer mehr und dann ist es halt weg. So ist das nämlich. Ja, und ich weiß auch, wer schuld ist.
Da ist also doch wieder der toxische Mann an der Herzlosigkeit der Frauen ist der Mann schuld.
Also de facto ist es jetzt und nachgewiesen, wissenschaftlich belegt, das Herz der Frau, zumindest der ausgewachsenen Frau, mag am Anfang anders gewesen sein, ist kleiner und leichter als das Männerherz. Und es hat kleinere und zartere Herzkranzgefäße. Finde ich irgendwie auch eine süße Vorstellung. Also erstmal eine schöne.
Ja gut, aber das ist doch klar, oder? Also ich meine, natürlich, es sind nicht alle Organe der Frau kleiner? Also als
ich weiß nicht, ob das schon wirklich belegt ist. Also ob da wirklich schon mal ein Forschungsteam dran war und das wirklich nachgewiesen hat. Also als ich irgendwann vor einem halben Jahr da in diesem Ausschuss saß und irgendwas erzählt habe von wegen, die Gehirnstrukturen sind ein Stück anders zwischen Mann und Frau und da kann man schon am Gehirn auch erkennen, knallte mir die geballte Ladung Verachtung entgegen für meine unwissenschaftlichen, populistischen und dämlichen Aussagen. Ich hätte mich damit vollends disqualifiziert, wenn ich das nicht vorher schon hätte. Es gibt natürlich überhaupt keine Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weiblichen Gehirn. Also wie kannst du jetzt daherkommen, dass die Lunge, die Leber oder sonst irgendwas bei Frauen anders sei? Fürs Herz wissen wir es jetzt, aber auch nur, weil ihr das Herz kleinredet. Deswegen haben wir kleinere Herzen. Und bei älteren Frauen ist es dann wohl so, dass der Herzmuskel weniger elastisch ist.
Okay, aber bei älteren Frauen ist der Herzmuskel weniger elastisch als
bei älteren Männern? Der wird dann steifer, ja. Offensichtlich anders bei Männern. Genau. Ich komme mal jetzt zu dieser eigentlichen Sache, die die festgestellt haben. Ach so, genau, mit der Reanimation. Also, dass weniger Frauen reanimiert werden, das liegt wohl daran, dass Männer einfach Angst haben, die Frauen zu reanimieren. Also es gab eine Umfrage in den USA und die hat ergeben, dass Männer tatsächlich Angst haben, wegen sexueller Belästigung angezeigt zu werden oder sie sind besorgt, dass sie bei der Frau was kaputt machen könnten.
Auch wieder toxische Männlichkeit, ja? Wieder ist die Frau die im Nachteil sich Befindende, weil man mit ihr anders umgeht, weil der Mann sich nicht an sie rantraut. Aber es ist auch wieder verborgene toxische Männlichkeit. Sie wurde nicht wiederbelebt. Eine Art Femizid eigentlich, wenn man es genau nimmt.
Ja, ich hoffe, das wird auch demnächst als Femizid gezählt, wenn eine Frau wieder nie ordentlich reanimiert wird. Also als Lösung schlagen die erstens vor, weibliche Puppen bei Erste-Hilfe-Kursen zu verwenden. Hast du schon einen Erste-Hilfe-Kurs in deinem Leben gemacht? Bestimmt, du hast deinen Führerschein.
Ja, das war der Pflicht, oder? Ich hab's.
Ich bin auch der Meinung, dass man so einen Kurs ruhig mal wiederholen könnte. Also ich habe den irgendwann am Anfang meiner 20er gemacht und seitdem nie wieder. Ich würde weder einen Mann noch eine Frau gerne reanimieren wollen, weil ich mich nicht ganz so... Ich weiß, man muss dieses Lied singen.
Wieso?
Weil das der Rhythmus ist. So sollst du drücken. Und dann drückst du immer runter dabei.
Mensch, siehst du bist wirklich informiert.
Das habe ich mir gemerkt.
Nicht schlecht.
Aber sonst ist weg. Den Punkt würde ich schon mal nie finden, glaube ich. Und irgendwann muss man ja auch aufhören und dann wieder in den Mund blasen.
Das wollte ich gerade fragen. Das gehört ja dazu, zur Reanimierung.
Wahrscheinlich machst du es so lange und dann dann hörst du auf und dann bläst du wieder. Ich kann allen Zuhörern nur raten, fallen sie nicht in der Nähe von mir oder Julian um demnächst. Wir werden es nicht. Ich singe schön dann, also schön auch nicht, aber ich würde dann anfangen, dieses Lied zu singen. Das macht sie so schnell nicht wieder lebendig. Ja, aber diese Sache mit der sexuellen Belästigung, das lässt mich jetzt schon nicht los. Also ich meine, du sagst gerade die böse toxische Männlichkeit, dass Männer Angst haben, mit Frauen in irgendeiner Form umzugehen, schon wenn sie nicht einfach umgefallen sind, sondern wenn sie vor denen stehen, haben die ja schon Angst, dass sie das Falsche sagen, pfeifen oder singen könnten und dass die Frau das als Catcalling deutet und wegrennt und eine Anzeige erstattet, haben die ja sogar offensichtlich, zumindest diese amerikanischen Männer, wenn die Frau leblos vor ihnen liegt.
Ja.
Und das ist nicht menschengemacht, das ist der frauengemachte Wiederbelebungsgap.
Wiederbelebungsgap. Das ist großartig.
Das ist schön, oder? Also wenn es nicht so traurig wäre.
Ja.
Aber jetzt gibt es ja Gott sei Dank dieses Forschungszentrum und das untersucht jetzt das Herz und dann, wenn erst die ganzen Frauenpuppen in diese Erste-Hilfe-Kurse kommen, ich könnte mir vorstellen, dass die Erste-Hilfe-Kurse dann auch von jungen Männern wieder gerne besucht werden, wenn dann da zu reanimierende Frauen liegen. wenn du weißt, was ich meine.
Ja, mal schauen, welche Männer da kommen, ne?
Die. Schauen ich glaube, die brauchen keinen Führerschein. Die dürfen, glaube ich, ohne fahren. Ich meine, davon gehört zu haben. Aber weil wir ja auch Bildungsradio sind, würde ich jetzt gern nochmal und kurz ernst werden. Also, weil es ist ja tatsächlich eine ernste Angelegenheit, wenn man so einen Herzinfarkt bekommt. Es ist wohl auch so, wenn Frauen einen Herzinfarkt bekommen, dann haben die noch mehr Beschwerden. Natürlich, wir haben ja von allem mehr. Wir haben auch mehr Beschwerden bei so einem Herzinfarkt. Neben den klassischen Brustschmerzen, die du auch kennen würdest dann als Mann, wenn du einen Herzinfarkt hättest, die dann in den linken Arm ausstrahlen. Das sagt man ja immer, ne? Wenn es im linken Arm wehtut und in der Brust, dann ouch, dann könnte das auf einen Herzinfarkt hindeuten. Mhm. Und das strahlt dann auch in den Kiefer aus. Dann jedenfalls, Achtung, Achtung, das haben jetzt Männer und Frauen gleich. Bei Frauen kommen jetzt aber noch Schwindel, Oberbauchbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen hinzu, sodass die dann die Brustschmerzen nicht mehr wahrnehmen. Und dann nicht mehr dran denken, das könnte jetzt ein Herzinfarkt sein. Ist aber, liebe Frauen, denken Sie alles mit.
Ja, anderes Thema. Eine britische Schmuckfirma, die hat jetzt begonnen, Schmuckstücke herzustellen, die Embryonen aus künstlicher Befruchtung enthalten. Kritiker sprechen von einer entwürdigenden Behandlung menschlichen Lebens. Kinder würden zu dekorativen Objekten gemacht, anstelle eines würdigen Begräbnisses. Die Firma heißt Blossom Keepsake und ja, wirbt auf ihrer Website mit Erbstück-Schmuckstücke für Paare, die durch IVF behandelt wurden, also In-vitro-Fertilisation, und deren eingefrorene Embryonen nun nicht mehr weiter gelagert werden sollen oder eben also in die Tonne kommen sollen. Und laut der Firma bietet man diesen Paaren den Service an, einer sanfteren Art das zu ehren, was sie gezeugt haben, nämlich Embryonen in Ringe, in Anhängern, in Armbändern oder in Charms einzulassen. Charms, weiß ich sogar, was das ist, war ich ganz stolz, als ich den Satz, diesen Horror gelesen habe. Eine meiner Töchter hat nämlich so ein Band. Ich glaube, das sind diese extra Anhänger, die du kaufst, wie so eine Art Sammlung, die du dann an dein Armband anhängst.
Also man sammelt nicht nur die Armbänder, sondern auch die Anhänger an den Armbändern und die nennen sich Charms.
Genau, da kannst du dir Buchstaben kaufen oder weiß ich. Aber jedenfalls auch in Charms werden Embryonen eingelassen. Kann auch mit anderen bedeutungsvollen Materialien kombiniert werden, heißt es nämlich, um die ganze Geschichte zu erzählen. Beliebt seien etwa Muttermilch, Asche, Haar, Nabelschnur, getrocknete Blumen oder Stoffreste. Zur Auswahl stünden verschiedene Edelmetalle wie Sterling Silber und Rosé Gold. Dazu können Geburtssteine oder Diamanten hinzugefügt werden.
Also es erinnert mich ein bisschen an Reliquien.
Ja, aber hier handelt es sich eben um die verbliebenen gezeugten Kinder.
Eben, der Unterschied ist vielleicht, dass die Heiligen, aus denen man diese Reliquien dann später macht und die in den Kirchen zu bestaunen sind, dass die in der Regel schon tot waren, bevor man sie irgendwo eingelassen hat oder dass sie aus dem Leben geschieden sind. Ist ja auch bei einigen so.
Ja.
Aber dass diese Embryonen ja jetzt dann dafür extra getötet werden. Also man zeugt sie extra, um Nachkommen zu haben und weil man ja viele, viele Embryonen zeugen muss, damit es mit einem klappt am Ende, sind dann ganz oft ganz viele Embryonen übrig und mit denen, naja, das ist nämlich wirklich eine gute Frage, was wird eigentlich mit denen?
Naja, es ist ja noch viel krasser. Also es ist ja nicht so, die wurden gezeugt sozusagen, um eventuell dann irgendwann als Mensch über die Erde laufen zu dürfen, aber bei denen war es halt Pech gehabt. Sorry.
Jo.
Ja, Pech. Also wirklich ganz kalt. Bei den Reliquien ist es ja nicht so, dass die Reliquien oder die Heiligen von denen, die sie dann tragen, getötet wurden oder deren Schuld, also von
deren
Tötung von denen verschuldet.
Das hat mich nur stark daran erinnert.
Das tut es auch einfach aus der Ästhetik her.
Ja, genau.
Und das ist, was es ja auch so perfide, sage ich mal, macht, weil es dann tatsächlich schön klingt. Hey cool, du ehrst dein Embryo mit einem schönen Diamanten. Ja, Moment, aber der Embryo ist nur deshalb da tot, ja, weil du das in die Wege geleitet hast.
So entschieden hast.
Ja, du hast das so entschieden. Und da erinnert es dann mich eher an einen naja, an heidnische Kulturen, wo ich den Schädel des Feindes dann irgendwie aufbewahre oder als Trophäe behalte.
Ja, oder ein Schrumpfkopf.
Oder genau, ein Skalp von einem Indianer. Ja,
nein, aber kurz zurück zu diesem wirklich echt krassen und ernsten Thema. Wenn man sich das nämlich mal klar macht, ich habe mir mal die Zahl rausgesucht. Also es heißt, dass 10 bis 13 Millionen Kinder durch IVF weltweit bis 2018 entstanden sind. Wir können uns vorstellen, dass wir da ja, also mindestens, weiß ich nicht, bei 15 Millionen wahrscheinlich jetzt sind oder noch höher, weil es ja exponentiell nach oben gestiegen ist, diese Zahl. Also es wird weltweit in über 100 Ländern wird künstliche Befruchtung angeboten. Und wenn wir jetzt mal nur von diesen 10 bis 13 Millionen Kindern ausgehen, die weltweit durch IVF entstanden sind und jetzt mal nur ganz konservativ, ganz leichtfüßig da mal von 3 weiteren Embryonen ausgehen.
Nee, es ist ja viel krasser. Also man sagt, dass nur 7% der im Labor gezeugten Embryonen tatsächlich geboren werden. Also du hättest da statistischen Faktor von über 10. Und Schätzungen zufolge sind es allein in den USA 1,5 Millionen Embryonen, die eingefroren lagern.
Die jetzt noch lagern, ja. Nur in den USA.
Allein in den USA.
Ja, ja, genau. Ich habe auch mal gelesen, dass diese Kühlschränke, die die dafür haben, dass das gar nicht ausreicht, dass die dann übelst nachproduzieren mussten. Und also das ist ja ein riesen wachsender auch Aufbewahrungsmarkt sozusagen, weil die müssen ja in diesen Kyro-Automaten drin verbleiben. Und was macht man mit denen? Also ein Teil der Eltern entscheidet sich ja tatsächlich, auch krass, diese Embryonen der Forschung zur Verfügung zu stellen. Manche entscheiden sich auch, die zu vernichten. Da gab es auch eine große Debatte dazu in Amerika, was mit diesen Embryonen passieren muss. Und das ist aber was, was man mitdenken muss. Also so sehr ich dieses Leid von Paaren verstehen kann, wenn das nicht klappt, auf natürlichem Wege ein Kind zu bekommen. Mhm. Und die Zahl derer, bei denen das nicht klappt, die ist ja rasant steigend aus den verschiedensten Gründen. Mal ein Grund ist natürlich das hohe Alter, wann die Paare oft erst anfangen. Und mit jedem Jahr, was die Frau, aber auch der Mann älter ist, sinkt die Qualität der Eier und der Spermien. Und dann wird es immer schwieriger, dann tatsächlich dieses Wundermensch auf natürliche Art und Weise zu zeugen. Was man sich auch mal klar machen muss, wenn so leichtfertig abgetrieben wird und so. Es ist jedes Mal ein Riesenwunder, dass alle Bedingungen so stimmen, dass dann jetzt ein Baby im Bauch ist, dass Eizelle und Spermium zusammenkommen und bam, die Zellteilung losgeht. Und dass da tatsächlich jetzt dieser Mensch loswächst. Das ist eigentlich ein Riesenwunder, der an so viele gute Bedingungen geknüpft sein muss. Ja, und dieses Glück hat leider nicht jeder. Und dann denkt man immer so schnell, ja, naja, dann sollen die das doch auf die andere Art und Weise versuchen. Es sei ihnen doch vergönnt und es ist doch wenigstens ihr Ei und es ist sein Spermium und so. Aber damit am Ende so ein Mensch dann doch noch rauskommt bei der Dame, sind so viele Versuche nötig. Und eben, da müssen so viele Embryonen gezeugt werden, von denen man sich bitte vorher klar sein muss eigentlich, was man damit machen will. In Deutschland ist es ja sowieso eigentlich nur legal, 3 zu zeugen. Bisher jedenfalls laut Embryonenschutzgesetz. Das will man natürlich lockern, weil es braucht viel mehr. Das gehört ja auch zu der bitteren Wahrheit dazu. Also bis so ein lebensfähiger Mensch da in dem Bauch heranwachsen kann, braucht es ganz, ganz viele Versuche und hat ganz viele Fehlversuche. Die werben ja immer mit so riesigen Zahlen. Jeder zweite Versuch, so nach dem Motto, klappt. Ist aber überhaupt nicht so. Also es klappt ein Viertel von den Eingesetzten. Und aber bis überhaupt eins eingesetzt werden kann. Also das ist irre. Und ja, es ist nur nachvollziehbar, dass so eine Firma da jetzt auf die Idee kommt, wir machen mal Schmuck draus, um auch das Abschiednehmen irgendwie noch zu vermarkten und als ja so angenehm wie möglich zu gestalten. Das muss man sich mal auf der Zunge zeigen. Es sind tote Babys, die da in ihrem Schmuck tragen.
Das wissen viele nicht, ne? Dass es dieses große Nebenprodukt an Menschenopfern sozusagen gibt. Und auf Instagram heißt es zum Beispiel auf deren Seite, hey IVF-Mama, this is more than just a pretty ring. Das ist mehr als nur ein hübscher Ring. Er enthält 3 Embryonen, die nicht für den Transfer geeignet waren.
Ach, wie das schon klingt. Ei.
Ist krass, ne? Sie galten als nicht geeignet, weil sie genetische Auffälligkeiten gezeigt haben, sich nicht richtig entwickelt hatten oder als zu schwach dann beurteilt wurden. Im Klartext, aussortierter Mensch, der nicht eingepflanzt wurde, sondern in Schmuck dann gepresst wurde. Wahnsinn. Also ich finde das völlig dystopisch. Und es hat doch hier keinen wirklichen Widerhall. Also du liest ja von quasi nichts. Auch das Bewusstsein für die große Fehlerquote, sage ich jetzt mal, ist gar nicht existent. Und du wirst natürlich auch nicht die Grünen finden, die sagen, oh, da wird aber viel gekühlt, das kostet aber viel Energie.
Stimmt.
Was ist denn damit CO2?
Ja. Das ist der Fußabdruck. Na gut, die zahlen ihre Zertifikate wahrscheinlich und dann sind die raus aus der Nummer. Ich habe übrigens auch eine Lösung, mit dem Embryonen in Anführungszeichen Problem umzugehen. Da gibt es eine Firma in Amerika tatsächlich, die bietet Embryonenadoption an. Mir erzählte das eine Frau neulich, die ich bei einem Kongress kennengelernt hatte, die hatte wiederum eine Dame getroffen, die schon selber irgendwie 7 oder 8 Kinder hatte und dann mit dem entsprechend 8. oder 9. schwanger war. Und die erzählte eben, das ist nicht ihr eigenes Kind, sondern sie hat sich entschlossen, eben ein Embryo in Amerika zu adoptieren und das bei sich einsetzen zu lassen und austragen zu lassen, was sonst vernichtet würde.
Okay, Wahnsinn.
Sie hält es halt für ihre Christenpflicht, dass dieses Kind leben darf.
Wow, spannende Frage. Da muss man erstmal durchdenken, ne? Also unglaublich.
Nightlight heißen die in Amerika. Die machen ganz viele Sachen auf dem Gebiet Lebensschutz. Und ein Teil ist eben auch, dass sie oder eine Organisation aufgebaut haben, damit diese Embryonen zu vermitteln. Und zwar geht es dann auch darum, die Eltern, die diese Embryonen gespendet haben, also diese überzähligen Embryonen hatten, haben dann sozusagen bewusst entschieden, es soll an eine christliche Familie weitergehen. Also die vermitteln nur in christliche Familien, die das dann in diesem Kontext großziehen. Kommen wir zu einer, die es geschafft hat, Mutter zu werden.
Oh ja.
Da weiß ich nicht, auf welchem Wege, das ist nicht überliefert. Ich weiß nur, dass sie einen Kaiserschnitt hatte. Ja, warum weiß man sowas über Frauen? Ja, weil sie Bücher drüber schreiben, die Komödiantin, wie sagt man, die Komikerin?
Ach so,
ich sag mal die Komikerin. Also die Caroline Kebekus, ihres Zeichens, eine der schrecklichsten Komikerinnen, die dieses Land hervorgebracht hat, aus meiner Sicht. Andere sagen, es sei die erfolgreichste Komikerin Deutschlands, mehrfach ausgezeichnet, Grimme-Preisträgerin und immer vorne mit dabei, Impfpflicht, Gendern, böse Männer.
Thema Abtreibung, war sie da nicht auch mal so ganz geschmacklos mit?
Ja, ja, letztes Jahr im Sommer hat sie so einen Abtreibungssong gemacht.
Ja, oder?
Fand sie gut. Aber sie selbst hat ein Kind bekommen, das ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Und was macht man als Komikerin, wenn einem das mit dem Muttersein nie ganz so ausfüllt, wie man es vielleicht gehofft hatte oder wenn man mal wieder Publikum braucht? Man schreibt ein Buch darüber. Und dieses Buch nennt sich 8000 Arten als Mutter zu versagen. Natürlich kann kein positives Buch über das Muttersein geschrieben werden von so einer Komikerin. Und darin macht sie sich halt so lustig über Anspruch und Wirklichkeit, die eben, wie sie jetzt festgestellt hat, so doll auseinanderklaffen. Also das hat sie jetzt gemerkt, dass man ja doch die Sachen nicht so macht, wie man sie gerne machen würde. Und dann muss man sich halt drüber lustig machen. Und als allererstes ist ihr Ziel, das hat sie in einem tollen Spiegel-Interview auch ausgegeben, ich muss das Bild der perfekten Mutter endlich kaputt machen. Liebe Caroline, das brauchst du gar nicht machen. Wir alle, die wir Mütter sind, auch die wir Väter sind oder Großväter oder Großmütter, auch die wir Kinder sind, wir wissen, dass keine Mutter perfekt ist. Und das wissen wir schon immer. Und das ist auch gut so. Und das ist auch okay so. Niemand, wirklich niemand, glaubt ernsthaft, dass man als Mutter, ausgerechnet als Mutter, perfekt sein kann. Wo man nirgendwo, in keinem Bereich perfekt sein kann.
Naja, weißt du, ich glaube, Kebekus kratzt doch schon an der Perfektion. Die hat es ja sogar geschafft. Ich glaube, sie hat gesagt, es war so stressig und so anstrengend, sie hat so wenig Zeit gehabt. Naja, sie hat ja parallel noch ein Buch geschrieben. Also perfekter geht's doch kaum, oder?
Sie hat nie nur ein Buch geschrieben. Sie steht auch, seit das Kind 7 Monate alt ist, wieder auf der Bühne und macht ihr Programm. Und die Begründung fand ich schon krass. Da sagt sie, naja, also klar, stressig und so, aber es hätte ja auch schief gehen können mit der Schwangerschaft. Und dann hätte ich da ohne Bühnenprogramm dagestanden. Deswegen habe ich das mal mitgeplant. Ich habe es ein bisschen nach hinten geschoben jetzt. Also wenn es jetzt schief gegangen wäre mit dem Kind, dann hätte ich dann wenigstens weiterarbeiten können. Weil nichts wäre ja schlimmer gewesen als ohne Baby, ohne Bühnenprogramm. Und deswegen jetzt beides.
Ja. Und ich habe gelesen, sie fand das schwierig mit dem Stillen oder man kann es niemandem recht machen, sagt
sie,
egal ob sie stillt, quasi bedeckt oder halt öffentlich. Aber schlimm sei ja trotzdem, dass dann im Park die Männer aber trotzdem oben ohne im Sommer rumlaufen, wenn es heiß ist.
Ich finde es lustig, dass du ausgerechnet diesen Punkt rausnimmst aus dem Interview. Das ist der einzige, wo ich sage, ja genau, da hat's doch recht, das stimmt doch.
Glaube ich auch. Da gibt es halt wirklich da wird die Frau immer kritisiert, ne? Egal wie sie es macht. Macht sie es einfach so, denkt jeder so, oh, was soll das? Und macht sie es anders.
Also meine liebste in letzter Zeit mir untergekommene Stillsituation, also nicht meine eigene, ich stille meine Kinder nicht mehr, keine Angst, war, als wir in Rom im Kolosseum waren. Da gab es so eine große Leinwand, da konnte man sich so Rekonstruktionen des Kolosseums, so Animationen angucken. Und wirklich ungelogen, vor dieser Leinwand, direkt davor, wo alle Leute drauf geguckt haben, saß eine Frau und stillte ihr Kind.
Siehst du.
Also man konnte sich dann aussuchen, ob man dieser Frau beim Stillen jetzt zugucken möchte oder wie das Kolosseum damals ausgesehen hat. Das fand ich schon irgendwie faszinierend. Also manche Frauen provozieren es auch ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, sie hätte auch eine stillere Ecke finden können, weil das mit dem Stillen, also ich verstehe das, wenn das Kind Durst hat oder Hunger hat, ist es ja viel mehr, dann hat das Kind Hunger und dann will es jetzt die Brust.
Ja.
Und das kommt manchmal in Situationen, wo das schwierig ist. Und dann muss das ganz schnell an die Brust ran. Aber an und für sich hat dieser Begriff Stillen auch etwas mit dieser Stille zu tun. Und es ist eben nicht nur Nahrungsaufnahme, was jetzt schnell, schnell und bloß damit das Kind jetzt bitte ruhig ist und dann ran hier an die Titi und ist mir egal, wo das ist, an der Kasse oder ne, in der U-Bahn und egal, was da drumherum ist. Also man kann es ja, erstens hat man es irgendwann ein bisschen auch drin und drauf und weiß ungefähr, in welchen Abständen das so passiert. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, das auch hinauszuzögern. Und ich sage mal, in der Regel muss es und ist es möglich, tatsächlich dieses Stillen als Situation, als Gegebenheit wahrzunehmen und anzunehmen, wo man sich wirklich dem Kind widmet und auch Schmusezeit und Ruhe mit dem Kind zubringt.
Ja. Aber dieses Bild, egal wie du es drehst und wendest, die perfekte Mutter ist ein Feindbild.
Ja, das stimmt.
Und ich musste an Tim Klüssendorf denken, weil ich dachte, der perfekte Bruder, den gibt's. Ja, dieser SPD-Generalsekretär, der sich aus Solidarität mit seiner Schwester, die ein Mann werden will, ja, und sich dann Haut aus dem Unterarm entnehmen lässt, woraus dann die Penisprothese gebastelt wird, zwischen die Beine genäht wird, aus Solidarität mit ihr sich dann an dem eigenen Unterarm ein Tattoo stechen zu lassen, das ist der perfekte Bruder. Den gibt's, die perfekte Mutter, die gibt's leider nicht. Und ja, ich glaube, wir erleben wirklich so eine kulturelle Selbstentstellung in jeglicher Hinsicht. Gerade wenn es um diesen Wunsch geht, der perfekten Mutter, dass das also als Feindbild aufgebaut wird, ist aufgeladen mit ganz viel auch kultureller Zeugungsunfähigkeit und Sprachlosigkeit, die dann damit einhergeht. Aber Caroline Kebekus thematisiert das ja sonst so ein bisschen, was das Thema Stillen angeht. Aber nochmal die Frage, ein Mann, der ist nicht öffentlich bekannt, oder? Wie ist das?
Doch, doch, den erwähnt sie sogar irgendwie auch. Also ich weiß nicht, welcher das ist. Und ich glaube, sie hält da ihr Privatleben auch sehr bedeckt. Sie verrät zum Beispiel auch nicht das Geschlecht des Kindes. Aber es gibt einen Vater, weil irgendwo hatte ich gelesen, dass sie einen sehr fähigen Vater für das Kind hat. Irgendwie so hat sie das genannt. Also er nimmt ihr das Kind wohl auch mal ab. Mhm. Weil als sie da auf der Bühne stand, da war das Kind bei dem Vater. Und dann fand sie das nämlich doof, dass das Kind nicht geweint hat.
Ach so.
Das hätte sie ein bisschen angefasst.
Da war sie neidisch. Mhm.
Ja, das hätte sie sich schon gewünscht, dass das Kind sie vermisst. Aber ja, so viel zum Thema perfekte Mutter. Also das Problem ist schon, wenn mir einer wie Kebekus versucht zu erklären, was eine perfekte Mutter wäre. Also in ihren Worten jetzt ist es ja sozusagen die, die es genau anders macht, als wie es natürlich wäre oder wie es schön und gut fürs Kind wäre.
Die irgendwie zeigen will, ich gebe auf mich Acht, ich bin mir wichtig, ich mache, was ich will als Mutter. Ja, also du lässt dein Kind, so habe ich das verstanden, ne?
Lässt
sie will
kind
es
alleine.
Fühlen lassen, dass sie sich selbst im Endeffekt die Nächste ist.
Und
das ist, glaube ich, ihre Botschaft. Ja. Ja.
Richtig. So schon mal nie, Fräulein.
Ja, das war's bei Mann und Frau für diese Woche.
Danke, dass Sie wieder mit dabei waren und sich mit uns gemeinsam auf die Reise durch all diese Absurditäten begeben haben.
Ja, und wenn Sie Themen für Mann und Frau haben, über die niemand spricht, aber endlich jemand sprechen sollte, melden Sie uns gerne an info@kontrafunk.radio.
Oder schreiben Sie es in die Kommentare. Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrath. Bis zur nächsten Folge von Mann und Frau. Bleiben Sie dabei hier im Kontrafunk. Tschüss. We'll be right back. We'll be right back.